Der ist ja unmissverständlich. Kriegen wir es hin oder nicht? Sonst mache ich so lange ohne Mikrofon. Okay. Solange er da noch ausprobiert, mache ich gleich ein paar Ansagen vorher. Und zwar die erste ist, die einladende Gruppe, also Gruppe Kommunistische Kritik, die macht nächste Woche Montag, also am 27.01. auch um 7:30 auch hier im Mehringhof in dem Raum da vorne eine Nachfolgeveranstaltung zu dem Vortrag und zu der Diskussion heute. Selbes Thema, und dort kann dann und dann kann dann alles diskutiert werden, was von heute entweder übrig geblieben ist oder neu aufgekommen ist, an Widerspruch, an Unklarheit, Frage und so weiter. Zweitens gleich zwei Lektüreempfehlungen. Unsere Zeitschrift Der Gegenstandpunkt hat im Laufe der Zeit viele Artikel zum Thema Landwirtschaft im Kapitalismus veröffentlicht. Zwei will ich euch ans Herz legen. Vor allem den Grundsatzartikel aus dem Jahr 2004, in dem noch jedes Wort richtig und aktuell ist. Heißt Landwirtschaft im Kapitalismus, Heft 1, 2004. Und das kann man, den Artikel kann man, wenn man online geht, im Archiv des Gegenstandpunkts sogar im Volltext runterladen und kostet kein Geld. Was schon die erste Widerlegung der vor allem in Bezug auf Landwirtschaft ausgiebig gepflegten Lüge ist, Qualität habe nun mal ihren Preis. Der zweite Artikel, der ist aus dem letzten Jahr, also noch fast ganz frisch, im Heft 2 2019 erschienen. Der rekapituliert ein paar von den Grundsatzargumenten, aber um dann vor allem den Schwerpunkt drauf zu legen, auf die Untersuchung dieser nicht ganz neuen, aber dann eben immer aktueller werdenden und auch aktuell ins Gerede gekommenen Monopolkonkurrenz in und mit der Landwirtschaft. Der Anlass war damals diese Fusion von Bayer und Monsanto. Den Artikel, den kann man, wenn man das Heft kauft, dann auch umsonst lesen. Gut. Also zum Thema, und ich habe ja, jetzt sage ich es nochmal, der Titel der Veranstaltung, die Grundthese, die ist unmissverständlich, eine klar gewählte Überschrift. Und vor allem der Mittelteil, also Landwirtschaft in der Marktwirtschaft, unvernünftig, unverträglich, unverbesserlich. Dieser Mittelteil, unverträglich, das ist nichts, was ich heute Abend nachweisen will, nämlich weil es nicht notwendig ist. Dass alle Interessen, die sich auf die Landwirtschaft und ihre Hervorbringungen richten, alle Interessen, die sich in der Landwirtschaft betätigen, komplett widersprechen, dass da in dem Sinne nichts hinhaut, das weiß jeder, das wissen alle. Und gerade diese Grüne Woche, die letzte Woche begonnen hat und feierlich eröffnet worden ist, die legt davon einschließlich der sie begleitenden Proteste ja ein deutliches Zeugnis ab. Und ihr in Berlin werdet es ja besser mitgekriegt haben als irgendwer sonst in der Republik. Die vier im Wesentlichen auszumachenden politisch schrägstrich ökonomischen Charaktere, Arten von Beteiligten und oder Betroffenen. Die landwirtschaftlichen Produzenten, Abteilung normales Bauerntum, diejenigen, die unter Verbraucher rubriziert werden, diejenigen, die als Agrarkapitale entweder meinen, die Welt zu retten oder sich beschimpfen lassen müssen, sie zugrunde zu richten. Und dann neben allem und über allem und zwischen allem drin die staatliche Politik, die wissen alle je für sich, sich zu beklagen über die Zustände, die es in der Landwirtschaft gibt und in Bezug auf die Landwirtschaft. Die wissen alle irgendwen dafür für schuldig zu erklären. Und gerade Letzteres legt dann eben gar nicht nur Zeugnis davon ab, wie unverträglich die alle sind, wie wenig das zusammenpasst, was die Bauern wollen und brauchen, mit dem, was so kritische oder auch unkritische Verbraucher brauchen und wollen, und dem, wie Geschäftsrechnungen großer, sogar multinational inzwischen agierender Handels- und Weiterverarbeitungsbetriebe, wie die kalkulieren und was die so bezwecken. Und das alles geht auch gar nicht einfach alles in dem auf, wie der Staat drauf schaut und wie der Staat das alles behandelt. Diese wechselseitigen Beschwerden legen nicht nur Zeugnis dieser allseitigen Unverträglichkeit ab, sondern in der Art, wie sie vortragen, auch noch von, legt Zeugnis ab, dieses ganze Hin und Her von einer einigermaßen kontrafaktischen Prämisse des Inhalts, dass es eigentlich auch alles ganz anders gehen könnte. Und gegen Letzteres, gegen diese von allen Seiten, und zwar jeweils immer gegen die anderen, geltend gemachte Sicherheit, wenn nur alle anderen sich mal ein bisschen am Riemen reißen würden. Die Bauern nicht so viel giften, die Verbraucher nicht immer nur billiges Fleisch in sich reinschaufeln wollten, Tag für Tag. Die Konzerne nicht immer nur ihren Shareholdern verpflichtet wären und der Staat nicht falsch, sondern richtig reglementieren und subventionieren tät, dann wäre Landwirtschaft in der Marktwirtschaft eine prima Sache. Und deswegen eben richtet sich der Vortrag von mir nicht auf den Nachweis, dass da alles ziemlich unverträglich ist, sondern auf den Beweis, also auf den vorderen, auf das erste und auf das dritte Prädikat, dass die Landwirtschaft deswegen so unverträglich ist, weil sie mitten in einer Produktionsweise angesiedelt ist, die für sich unvernünftig ist und dann deswegen auch die Landwirtschaft zu einer hochgradig unvernünftigen Angelegenheit macht, die dann deswegen und in dem Sinne im Rahmen der Marktwirtschaft auch unverbesserlich ist. Also, schließt das übrigens ein, dass ich kein Sittenbild male der Landwirtschaft und aller unschönen bis ekelerregenden Zustände in und um die Landwirtschaft und auch ansonsten eigentlich keine Geheimnisse verrate, und zwar so wenig, dass manches sich wie eine Banalität anhören mag und sogar auch ist. Aber womöglich sind es dann Banalitäten im Sinne von Vertrautheiten, Durchgesetztheiten, die, wenn man sie mal für sich würdigt, dann alles andere als banal sind. Und da steige ich mal gleich mit der ersten, ja, fast will man schon sagen, aller Weltsweisheit ein. Wenn man mal so den ersten Einstieg macht, die Landwirtschaft in der Marktwirtschaft. Wie geht's dazu? Naja, da geht's erstmal auf dem ersten Anlauf genauso zu wie in jeder anderen Sparte marktwirtschaftlicher Produktion. Nämlich die, die da produzieren. Und da ist mir jetzt erstmal noch wurscht, ob das diese süßen, selbstwirtschaftenden Bauern sind oder irgendwelche größeren Agrarholdings. Die produzieren erstens, klar, nicht für den eigenen Bedarf, sowieso nicht, aber eben auch nicht einfach für den Bedarf irgendwelcher Konsumenten, essenden und trinkenden Konsumenten, sondern auch in der Landwirtschaft, in der marktwirtschaftlichen Landwirtschaft wird die Produktion betrieben, um denen, die sie betreiben, ein Geldeinkommen einzuspielen. Und wie gesagt, das mag man für banal halten, aber darin ist eines auf jeden Fall schon mal enthalten. Gemäß diesem Produktionszweck, der Verkauf der Produkte, der muss den geldmäßigen Aufwand, den die Produktion gekostet hat, einspielen. Und zwar um so viel überschießen, dass derjenige auch glatt noch ein Geldeinkommen hat, von dem er dann seine Notwendigkeiten bestreitet, seine Konsumption, seinen privaten Verbrauch und vor allem die fortgesetzte kontinuierliche Produktion eben in seinem Metier. Wenn das so ist, dann ist das auch das gültige Erfolgskriterium. Dann ist die Frage, ob diese, man ist ja jetzt in Landwirtschaft, ob diese ess- und trinkbaren Produkte überhaupt ess- und trinkbar, genießbar, gesundheitsverträglich sind, wenn man sie konsumiert, ob die Umstände ihrer Produktion schädlich für die sind, die in der Produktion sich betätigen, von den Tieren und wie es denen geht, mal ganz abgesehen. Ist auch die Frage, wie viel Ruin oder auch nicht der Natur, die ja da dauerhaft als Voraussetzung herhalten muss, dafür, dass man immer wieder neu ihr die Produkte abgewinnt. All diesen Fragen ist eigentlich mit diesem Produktionszweck und dem damit zugleich gegebenen Erfolgskriterium eine sehr entschiedene Absage erteilt. Bauern produzieren erstens nicht für einen eigenen Bedarf, aber auch nicht irgendwie für einen sachlich ermittelten gesellschaftlichen Bedarf, sondern die produzieren für ihr Geldeinkommen. Und wie viel, ob sie überhaupt und wie viel sie dann mit dem Verkauf ihrer Produkte erzielen, das ist der auf Heller und Pfennig, auf Euro und Cent im Nachhinein ihnen dann mitgeteilte Ausweis, ob oder ob nicht, in welchem Maß und in welchem Maße nicht, ihre ökonomischen Notwendigkeiten sich mit irgendeinem gesellschaftlichen Bedarf decken oder eben auch nicht, den sie gleich gar nicht anders mitkriegen und den sie auch gar nicht anders praktisch ins Auge fassen, als in Form der Zahlungsfähigkeit, die sie in Konkurrenz mit ihresgleichen abgreifen müssen. So viel Marktwirtschaft, marktwirtschaftliches Prinzip, so viel Absage an gesellschaftliche Bedarfsermittlungen, geschweige denn Planung oder irgendwie sowas, ist also auch in der Landwirtschaft allemal drin, bei all ihren Besonderheiten. Und das sage ich deswegen, ohne jetzt ewig auf dieser Allgemeinheit rumzureiten, aber das sage ich vor allem, weil gerade in Bezug auf die Landwirtschaft und gerade seitens von Kritikern landwirtschaftlicher Zustände. Das Geld, um das es den Produzenten geht und gehen muss, gerne als Hebel dafür ins Auge gefasst wird, alle Missliebigkeiten und Misshelligkeiten abzustellen. Aber deswegen gleich zu Beginn mal die Warnung oder der Hinweis, bevor man als kritischer Verbraucher, der sich und andere dazu aufruft, mit ein bisschen einem tieferen Griff in die eigene Geldbörse, also mit dem Hebel des Geldes, womöglich dafür zu sorgen, dass bessere Produkte weniger ruinös hergestellt werden. Bevor man auf den Staat schielt oder an den Staat appelliert, der soll mit seiner Subventionspolitik, also mit dem Hebel des Geldes wiederum, an der Art, wie sachlich und materiell, mit welchen Resultaten und unter welchen Bedingungen gewirtschaftet wird, ein bisschen herumhebeln. Sollen wir mal gelten lassen, dass diese ganzen Hebel- und Manipulationsideen daran andocken und darauf beruhen, dass es eben statt um was anderes, ums Geld geht, denen, die produzieren. Und das ist keine, und das ist damit ein objektiver Zweck in der Landwirtschaft, genauso wie im Rest der Marktwirtschaft und keine Frage einer, keine Frage einer Geldversessenheit oder einer Naturvergessenheit von Landwirten oder von Verbrauchern. Sondern eben der sachlich installierte Produktionszweck. Das soll man sich mal zu Gemüte führen, dass das, dass die, die produzieren, für Geld, für ihr Geldeinkommen produzieren und daraus alles, wie sie kalkulieren und kalkulieren müssen, im Weiteren erwächst. Dazu komme ich dann. Dass zwischen ihrem Produzieren und dem Produkt, also ihre Geldrechnung und ihre Geldnotwendigkeiten stehen, genauso wie zwischen dem Produkt und dann dem, dass man es konsumieren kann. Das ist die Wahrheit, die man mal gelten lassen muss, bevor man auf die dann sich schon an der Stelle eigentlich als Schnapsidee erweisende Idee verfällt, dass das Geld eigentlich ein wunderbarer Hebel ist, dann doch wieder alles wunderbar zu vermitteln. Gut. Okay, also die produzieren in dem Sinn, wie jeder andere marktwirtschaftliche Produzent, für ihr Geld Einkommen. Und das heißt, sie müssen Geld vorschießen für ihre Produktion, um den Boden, der ihnen gehört oder sonst wie, da komme ich nachher noch drauf, mittels Technik, mittels Chemie, vor allem mittels ihrer eigenen Arbeit, das abzuringen, was sie dann hoffentlich umfänglich an landwirtschaftlichen Produktionen, Produkten tierischer oder pflanzlicher Art am Markt verkaufen können. Kaum tun sie das, stellt sich raus, dass gerade wegen dieser marktwirtschaftlichen, kapitalistischen, um jetzt mal weniger höflich zu sein, dieser kapitalistischen Allgemeinheit, gemäß der auch landwirtschaftlich betrieben wird, die Landwirtschaft betrieben wird, dass sich gerade deswegen eine Besonderheit, richtig eine materiell-stoffliche Besonderheit der Landwirtschaft geltend macht. Und das ist der zutiefst kapitalismuswidrige Charakter der lebenden Natur, die sie nun mal bearbeitet, weil sie Landwirtschaft ist. Was meine ich damit? Vor allem das eine. Landwirtschaftliche Produktion, die besteht nach wie vor darin, dass der, der sie betreibt, natürliche Wachstumsprozesse anstößt, lostritt, technisch, arbeitsmäßig, sonst wie betreut, hinterher eine Ernte einfährt, Tiere schlachtet, wie auch immer. Was Landwirtschaft nach wie vor wesentlich ausmacht, das ist, dass sie die Bearbeitung eines ziemlich eigengesetzlichen Natur, nämlich Wachstumsprozesses ist, der so seine Zeit braucht. Und alleine das ist ein Anschlag auf jede kapitalistische Logik. Was man besser nicht der Natur, sondern dem Kapitalismus vorwirft. Warum und inwiefern ist es der Anschlag? Dazu ein Hinweis drauf, vielleicht bloß eine Erinnerung daran, was es überhaupt heißt, dass Produktion mit Geld für Geldeinkommen, also mit Geldvorschüssen für Geldrückflüsse überhaupt bewerkstelligt wird. Das heißt nämlich, dass in dem Maße, wie das dauert, es kostet. Diese auch schon wieder so eine Banalität, die marktwirtschaftliche Allerweltweisheit, dass das Time Money ist, das Zeitgeld ist, nämlich kostet. Das weiß einerseits jeder. Das weiß jeder. Und seine Wahrheit hat das darin, dass in dem Maße, wie das vorgeschossene Geld in dem Produktionsprozess festliegt, es, banalerweise könnte man denken, nicht gleich schon wieder als Vorschuss verwendet werden kann. Was ich in einer kapitalistischen Rechnung richtig so geltend macht, dass je schneller das Geld wieder zurückfließt, es umso schneller eben wieder als Vorschuss verwendbar ist. Also 100.000 vorgeschossene Euro, die nach 6 Monaten wieder eingespielt werden, dann gleich schon wieder verwendet werden können. Also im Verhältnis zu 100 denselben, genauso vielen 100.000 vorgeschossenen Euro, die ein Jahr brauchen, um wieder zurückzufließen. Glatt wie doppelt so viel Vorschuss wirken, sind zwar genauso viel Geld, aber als Mittel für so einen Produktionsprozess, der mit Vorschüssen funktioniert, also auf Rückflüsse, überschießende Rückflüsse abonniert ist, dafür da ist, dafür wirkt ein Geld, was doppelt so schnell zurückkommt, doppelt so potent als Mittel. Und umgekehrt, ein Produktionsprozess, der lange dauert, ist gerade deswegen teuer, weil ewig das Geld nicht zurückfließt. Und wenn es, wie in der Landwirtschaft es üblich oder es gegeben ist, eben weil es die Natur ist, die ihre Zeit braucht, diese Zeit zwischen Investition und Rückfluss durch den Verkauf der geernteten oder geschlachteten und dann verarbeiteten Produkte, der nicht nur fest ist, sondern wo in aller Regel, in aller landwirtschaftlichen Regel, die Rückflüsse auch nicht so peu à peu übers Jahr verteilt zurückkommen, sondern erstmal monatelang sich gar nichts schiebt mit Rückflüssen, sondern das einfach festliegt, das Geld. Da ist es, da ist nicht nur der überhaupt diese Periode lang und auf ihre Weise nicht zu beschleunigen, sondern da ist es auch überhaupt so, dass es keine stückweisen Rückflüsse gibt, aus denen man dann immerhin schon zum Teil die eigenen Notwendigkeiten als landwirtschaftlicher Produzent, sei es zur Aufrechterhaltung des Produktionsprozesses, sei es für die eigene Konsumption, bestreiten kann. Also in dem Maße, wie die Natur das verweigert, in dem Maße ist sie als Geschäftsmittel zu bearbeiten, einen natürlichen Wachstumsprozess als eigene private Einkommensquelle zu bewirtschaften, ein kapitalistisches Unding. Eben weil dem landwirtschaftlichen Produzenten, jedenfalls in dem Maße, wie das noch der Fall ist, und das ist es halt nach wie vor in sehr großem Maße, das nicht zu Gebote steht, dass er dem kapitalistischen Imperativ Folge leisten kann, dass jeder Geldaufwand, der mal vorgeschossen ist, dadurch in seinem Rückfluss möglichst zu beschleunigen ist, dass man noch mehr Geld reinbuttert, eben um die Sache zu beschleunigen. Vor allem dadurch, dass man mit technisch vermittelter Arbeit, die länger und intensiver dauert, den Produktionsprozess beschleunigt und dann eben deswegen eher ein verkaufbares Produkt hat. Was jedem Balkongärtner und von einer Planwirtschaft ganz zu schweigen, eigentlich zu Pass käme oder kommt. Nämlich, man tut was in die Erde und wenn man dann aufpasst, dass man immer richtig gießt und ein bisschen düngt, dann wächst der Quatsch tatsächlich von allein. Und wenn man es ein paar Jahrtausende betreibt als Menschengeschlecht, dann weiß man sogar, wie viele Monate so ein Weizen braucht. Und man muss nicht wie ein Neandertaler sich jedes Mal neu drüber verwundern, dass es am nächsten Tag immer noch nicht reif ist, sondern man weiß es, das dauert jetzt ein paar Monate und dann ist es aber auch reif. Und das macht das dann im Wesentlichen von allein. Dieses Stück Bequemlichkeit, was man eigentlich mal so nehmen könnte, wenn es um die Gebrauchswerte einfach ging, das ist unter dem Regime kapitalistischer Wirtschaft, in der auch die Landwirtschaft als Geldeinkommensquelle derer, die sie betreiben, betrieben wird. Keine Bequemlichkeit, sondern eine einzige Behinderung, eine einzige Ver- und Behinderung des majestätischen Imperativs, dass es immer schneller gehen muss, als es gerade geht. Das ist mal der allererste Grund dafür, für die freche Behauptung auf diesem Einladungsflyer, dass Landwirtschaft im Kapitalismus einfach eine unverträgliche Sache ist, und sie ist schon mal ganz, ganz prinzipiell mit dem Mantra kapitalistischer Produktion, das kaum ist sie losgetreten, dauert sie eigentlich schon zu lang, weil sie nämlich gar nicht einfach dauert, weil es gar nicht einfach sachliche oder materielle, sonst wie eben physikalische, chemische oder sonst was für Prozesse sind, sondern es ist Geld, was festliegt in der Produktion. Deswegen die immer immer beschleunigt werden muss. Dieses Grunddogma kapitalistischer Produktion, was keine Schnapsidee ist, das ist unvernünftig, aber es ist nicht einfach eine Unvernunft in den Köpfen derer, die es machen, sondern es ist eine objektive Notwendigkeit dieser Produktionsweise. Der verweigert sich allen Ernstes diese scheiß Natur. Und insofern, die dann eben doch bearbeitet wird im Kapitalismus, weil auch und gerade eine durchindustrialisierte Gesellschaft auf ihrer Ernährungsbasis nun mal beruht. Insofern es also stattfindet, ist es nicht einfach irgendwie ein Widerspruch, sondern das ist ein Widerspruch, den lädt der Kapitalismus, wenn man jetzt mal den als Subjekt imaginiert, auf den Schultern derer ab, die es betreiben. Das, was ich als ganz prinzipielle Unverträglichkeit der Naturprozesse mit dem kapitalistischen Zweck, weswegen sie in Gang gesetzt werden, charakterisiert habe. Das macht sich geltend als dauerhaft prekäre ökonomische Existenz derer, die eben in dieser Sphäre sich umtreiben. Das macht sich für die Bauern die Unmöglichkeit, die weitgehende Unmöglichkeit, Naturprozesse per Arbeit zu beschleunigen, macht sich für die Bauern, die das als ihre private Einkommensquelle betreiben, als dauernder, niemals zu erledigender Geldmangel geltend. Das erfahren sie als die Not, immerzu Geld vorschießen zu müssen, das ganze Jahr über, dass sie brauchen, um sich und ihre Familie am Leben zu erhalten, dass sie auch brauchen, um den Hof das Jahr über am Laufen zu halten. Aber eben, was sie außerstande setzt, die Sache zu beschleunigen, das liegt an dem Metier, in dem sie sich umtreiben. An der Stelle, kleiner Vorgriff auf das, was noch kommt. Schon da, an der Stelle, merkt man, oder kann man, was heißt merkt, kann man eine Schlussfolgerung ziehen, schon mal ganz abstrakt, die von vielen, auch vor allem von Kritikern, beschworene Einheit von, zumindest potenziellen Einheit, von bäuerlicher Landwirtschaft mit Verträglichkeit ihres Produktionsprozesses mit der Natur, ihrer Produkte mit dem, was man so genießen will. Diese Idee blamiert sich schon an der Stelle, weil es nämlich auch und gerade dieser Stand der Bauernschaft ist, der unter dieser Eigenheit des von ihm bewirtschafteten Naturprozesses leidet. Und deswegen sehr dankbar alle Angebote aufnimmt und in Anspruch nimmt, die in die Richtung gehen, die Natur dann eben doch zu beschleunigen. die Schweine schneller fett werden zu lassen, die Ernte nicht erst abzuwarten und doch irgendwie schon verkaufen zu können und so weiter und so fort. Also der Bedarf nach Beschleunigung, der sich dann eben auch über die Natur und die über die Natur hinwegsetzt und sich dann in der Qualität der Produkte und auch in der Bekömmlichkeit der Aushaltbarkeit des Produktionsprozesses geltend macht. Das ist nichts, was überhaupt erst mit großen Monopolen in die Welt kommt, sondern dieser Bedarf danach, der ist zugrunde gelegt an der Stelle, wo Landwirtschaft als private Einkommensquelle betrieben wird. Eben wegen dieser ganz prinzipiellen Unverschämtheit der Natur, so lange zu brauchen, wie sie braucht, obwohl im Kapitalismus gefälligst nur so lange gebraucht wird, wie sich es technisch realisieren lässt, dass man es beschleunigen kann. Gut. Soweit so unvernünftig genug. Die zweite Abteilung, das zweite Moment von Unverträglichkeit der Landwirtschaft mit dem Kapitalismus, innerhalb dessen sie betrieben wird, der macht sich geltend wegen dem, welche Rolle da Grund und Boden spielen, nach wie vor in aller Regel, in aller landwirtschaftlichen. Nämlich die Eigenart, dass der Boden gar nicht ein zu verbrauchendes Produktionsmittel ist, sondern eine Produktionsbedingung, die eben nicht ver-, sondern bearbeitet wird. Auch wieder so eine, ja, wenn man es erstmal für sich sachlich nimmt, eine Banalität. Ja, das hat man im Schulgartenunterricht gelernt. Wer sowas noch hatte, in der DDR gab es sowas. Da lernt man, den muss man beackern, und jeder weiß es, jeder, der einen Blumentopf hat, weiß das. Dass der nicht verschwindet damit, dass da irgendwas drinne wächst. Jeder, der, das ist klar. Das heißt übrigens, und auch das ist etwas, was kapitalistisch zu einigen Eigenarten führt, dass, wenn man es drauf anlegt, die Benutzung dieser natürlichen Bedingung des Bodens, wie gesagt, wenn man es drauf anlegt, gleich selbst ein Beitrag dafür ist, dass sie sich als diese Bedingung nicht verbraucht, sondern reproduziert. Auch das hat der Mensch, seit er Neandertaler ist, seit es irgendeinen Herrn namens Liebig gegeben hat und so weiter, gelernt, und da ist sehr viel bekannt, wie man den Boden so bearbeitet, dass man ihn eben nicht auf Dauer ruiniert, sondern dass eben die Benutzung selbst ihn reproduziert für das, wofür man ihn benutzen will. Wie macht sich das, dass Landwirtschaft sich vor allem über den Boden als der allerersten natürlichen Bedingung und Voraussetzung, ihm was abzugewinnen ist, hermacht? erstmal so. Die Landwirtschaft ist mehr als jede andere Abteilung kapitalistischer Produktion. Mit dem wiederum banalen Umstand, also im Sinne von total Vertrauten, jeder in der Marktwirtschaft ansässigen, absolut vertrauten Umstand konfrontiert, dass jedes Stück Natur, noch bevor es sie irgendeinen Nutzen abgeworfen hat, noch bevor sich irgendein spezielles Benutzungsinteresse überhaupt auf sie richtet, schon jemandem gehört. Natur zu bearbeiten, ein Stück Boden zu bearbeiten, das heißt immer im Kapitalismus, man bearbeitet ein Stück Grundeigentum. Und gerade in einem ordentlichen Land wie der BRD ist womöglich jeder Quadratmeter, aber auf jeden Fall dann jeder zusammenhängende Hektar fein säuberlich in irgendeinem Katasteramt eingetragen und irgendwem gehört der. Und das ist schon wieder gar nicht einfach banal, sondern folgenreich. Und zwar gleich in doppelter Hinsicht für die, die es machen, also wiederum diese Landwirte. Denen begegnet das in doppelter Hinsicht, und zwar quantitativ gesehen fast 50-50. So ungefähr die Hälfte der von den Landwirten bearbeiteten Böden gehören nämlich ihnen und die andere Hälfte, die sie bearbeiten, gehört anderen und die pachten sie dazu. Das ist je nach Region in der Bundesrepublik ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mich jetzt von Frau Klöckner darüber belehren lassen. Im Bundesdurchschnitt bearbeitet der Landwirt zu 41% eigenen Boden und zu 59% dazugepachteten. So, was heißt das? Nehmen wir mal die erste Hälfte, die kleineren 41%. Dass auf denen Landwirtschaft stattfindet, das heißt, für die, die es machen, auf den Boden sind sie festgelegt. Landwirtschaftliche Produktion, zumindest die erste Hälfte, die ersten 50%, die finden seitens der Landwirte, die findet landwirtschaftliche Produktion, die findet nicht da statt, wo irgendein Sachverstand, womöglich sogar ein Kollektiver, ausgeguckt hat, da macht man's, da ist der Boden gut, die Erde schwarz, die Sonne steht hoch und der Regen fällt in der Regel dann, wann er fallen soll und nicht gerade dann, wenn geerntet wird. Nein, Landwirtschaft findet da statt, wo die in aller Regel die Ahnengeschichte des Landwirts plus die Fairnisse des Katasteramts dafür gesorgt haben, dass da sein Land nun mal liegt. Ein Bauer hat den Boden da, wo er ihn hat. Und aus dem muss er privat was machen. Irgendwie. Und dieses Irgendwie, und aber auf Teufel komm raus, auch das ist diese Unvernunft. Dass Landwirtschaft, also dieses Stück Naturbearbeitung im Kapitalismus gleichbedeutend ist mit man bearbeitet ein Stück Grundeigentum. Und wenn es das eigene ist, dann hat das eben erstmal die Folge, dass der dem es gehört, weil der ist, der es bearbeitet, ausgerechnet deswegen allen Ernstes den Status des Anhängsels seines Bodens hat. Da ist der Bauer borniert im Wortsinne, beschränkt, begrenzt, festgelegt auf die Scholle, eben nochmal, nicht dir aus, also schon gar nicht aus, gebrauchswertmäßigen, womöglich gesellschaftlich geplanten Überlegungen und Beschlüssen heraus bearbeitet, aber auch noch nicht mal aus Gründen einer Geschäftskalkulation. Wo, in was für ein Stück Boden investiere ich an Geldkapital, weil ich mir verspreche davon, auf dem Boden kommt viel, dem lässt sich viel verkaufswertes Produkt abbringen, sondern richtig im Unterschied und im Gegensatz zu dieser an sich üblichen und eben sturzkapitalistischen Kalkulation wirtschaftet der allen Ernstes mit diesem Stück Bodeneigentum, was ihm warum auch immer zufällt. Und das hat da schon auch ein kleiner Vorgriff auf gleich den nächsten Stachel, was den Umgang mit dem Boden und mit eben dieser Natur, über die man verfügt, anbelangt. Weil es eben das Stück Natur ist, was man gerade hat, und ein anderes hat man nicht. Dass das einem gehört, heißt, was anderes gehört einem nicht und steht einem nicht zu Gebote. Also muss man mit dem was machen. Wie auch immer es sich dazu eignet. Und da liegt jetzt schon wieder der Stachel drin, ein neuer Stachel drin, sich über die Eignung oder eben Nichteignung dieses Stücks Natur, dafür, dass man daraus eine Geldquelle macht, hinwegzusetzen, weil man davon gerade nichts abhängig machen darf. Und allerlei Angebote mit viel Chemie und mit sonst was dann eben doch aus Boden und Stall rauszuholen, was rauszuholen geht. Die Mittel dafür erfinden nicht die Bauern. Das steht denen gerade nicht zu Gebote. Da gehen ihnen alle Potenzen ab. Aber der Bedarf aus dem Boden, auf dem er verwiesen ist, aus ganz unkapitalistischen, ungeldmäßigen Gründen, einfach weil es das einem zugefallene Stück Land ist, dann eben doch geldmäßig was zu machen, der Bedarf, der ist da definitiv schon mit enthalten. Und das bedeutet vor allem quantitativ was. Nämlich aus beiden, was ich jetzt gesagt habe, diesem Stück in die Natur eingebauten Antikapitalismus, die wächst einfach so lang, wie die Biologie und ihre Gesetze vorsehen. Und dem, dass sie dort zum Wachsen gebracht wird, wo der Bauer nun mal sein Land hat, diese doppelte unkapitalistische Festlegung eines aber nach allen Notwendigkeiten eines kapitalistischen Produktionsprozesses, eines kapitalistisch betriebenen Produktionsprozesses zu betreibenden Landwirtschaft. Das ist der doppelte Grund dafür, dass die Bauern im Umgang mit dieser doppelten unkapitalistischen Festlegung ihres bisschen Geldeinkommenswirtschaft auf eine Ausflucht notwendigerweise verfallen müssen und deswegen auch immer zu verfallen, nämlich wachsen, sich ausbreiten,
der Widersprüche, des Geldmangels durch diesen ewig nicht zu beschleunigenden, langen, von der Natur festgesetzten Umschlags, samt aller Fairnisse dessen, dass sogar das Wetter einem noch die Ernte im wahrsten Sinne des Wortes verhageln oder verdürren kann. Die Festlegung auf das Stück Land, auf dem man nun mal hockt, weil man es vom Vater und der von seinem Vater geerbt hat, und das Erbrecht nicht danach fragt, was der Boden taugt, dafür, dass man Geld aus ihm herauswirtschaftet, in Form von Kartoffeln oder Schweinen. Dieser Nöte, Herr zu werden, ist das allererste Gebot, die allererste Ausflucht, wenn man so will. Wenn man es auf wachsender Stufenleiter betreiben kann, dann kommt man mit diesem Mangel und den Widersprüchen und Unsicherheiten der landwirtschaftlichen Geldeinkommensquelle besser zurecht. Und jetzt wieder eine kleine Klammer. An der Stelle steht fest, mit der Majestät eines ökonomischen Gesetzes. Erstens, dass Wachstum Pflicht ist. Nicht nur wie überhaupt im Kapitalismus, sondern eben da aus diesen speziellen negativen Gründen, der Sperrigkeit des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses dafür, dass man ihn zu einer privaten Einkommensquelle macht. Und dass denselben Gedanken negativ ausgedrückt als Verneinung heißt, es ist also weder die Gier von Bauern noch noch die Gier von irgendwelchen sich immer fetter fressen wollenden Verbrauchern, noch sonst irgendeine Geschmacksverirrung, die dafür sorgt, dass das allseits, vor allem gerade von den Bauern, beweinte Gesetz auch und gerade in der Landwirtschaft gilt, wachse oder weiche. Dass die Bauern wachsen, das verdankt sich nicht einem wachsenden gesellschaftlichen Bedarf. Da kann die Klöckner 10-mal sagen, wir müssen den landwirtschaftlichen Output steigern, weil sie hat sich sagen lassen, die Weltbevölkerung wächst. Das mag alles sein, dass die wächst. Mag sogar sein, dass mehr Leute mehr zu essen brauchen. Aber dass das Wachstum ein Gebot der Landwirtschaft ist, das liegt nicht daran, sondern das hat einen ganz selbstbezüglichen Grund. Eben nochmal im Charakter der Landwirtschaft als einer Einkommensquelle, einer privaten und in dem Sinne alternativlosen Einkommensquelle derer, die sie betreiben. Das Wachsen, jetzt komme ich zur Abteilung Grundeigentum 2, das findet statt in aller Regel dadurch, dass man den Boden dazu pachtet. Eben, mittlerweile sind es im bundesdeutschen Durchschnitt 59%. Und da macht sich dieselbe marktwirtschaftliche Banalität, dieselbe durchgesetzte, jedermann vertraute, keinem ein Rätsel seiende Idiotie geltend, dass Natur, bevor sie überhaupt irgendwas ist, auf jeden Fall jemandes Eigentum ist, genau in umgekehrter Weise geltend. Sobald er nämlich die Bornierung aufs eigene Grundeigentum, auf den eigenen Grund und Boden, dadurch relativiert, sich aus der befreit, dass er Fremdes dazu pachtet, da macht sich eben in Form der Pacht, die er zahlen muss, geltend schon wieder dasselbe. Bevor er überhaupt irgendwas, bevor er dazu kommt, sie als Natur in Beschau und in Beschlag zu nehmen, die Natur, macht sich geltend, dass die vor allem eins ist, nämlich Grundeigentum. Und so unbedingt, wie es die Voraussetzung aller landwirtschaftlichen Produktion ist, so unbedingt also, wie das Zupachten von Boden die unbedingte Voraussetzung aller Erweiterung landwirtschaftlicher Produktion ist, so unbedingt wird ihm dann serviert, dass er für diese unbedingte Bedingung Pacht zu zahlen hat, deren Höhe sich überhaupt nicht danach richtet, was er überhaupt aus dem Boden herausholen kann, geschweige denn, was er herausholt, sondern was die Pacht kostet, das legt der Grundeigentümer fest. Der holt raus, was rauszuholen ist, im Durchschnitt der jeweils vor Ort gültigen, eben per Markt herauszuholenden Produktionspreise. Und diese ökonomische Natur, also dieser ökonomische Charakter des Bodens, als er ist selber jetzt noch gar nicht das Produktionsmittel, das schon gar nicht das, das man verbraucht, dessen Preis dann, insofern es nützlich ist und in die Produkte eingeht, auch sich auf den Preis der Produkte niederschlägt, sondern das ist die auf jeden Fall erstmal in die eigene Verfügung zu bringende Produktionsvoraussetzung. Ist es eine fixe und eben überhaupt nicht produktive, sondern unproduktive Kost? So macht sich als und für die Landwirtschaft mit Abstand größte, inzwischen größte Posten in einer bäuerlichen Kostenrechnung. So macht sich als Tributpflicht für den Bauern gegenüber dem Grundeigentum, bei dem er dann zusehen muss, bei der Tributpflicht, ob er sie über den Verkauf der Produkte überhaupt einspielt. So macht sich als diese nächste Not des Bauern geltend, wie, ja, dass es zum Kapitalismus nicht passt, dass es kapitalismuswidrig ist, dass es Natur ist, die man bearbeitet. Sie sich überhaupt erstmal anzueignen und dann sie und ihre Produkte überhaupt in einen kapitalistisch betriebenen und durchgestylten industriellen B- und Weiterverarbeitungsprozess, sie überhaupt erstmal einzurollieren, die Aneignung von äußerlicher Natur für und in den kapitalistischen Produktionsprozess ist selber eine Kost, die erstmal der Bauer zu bezahlen hat und die sich dann geltend macht als Aufschlag auf seine Produkte, soweit er überhaupt in der Lage ist, Preise zu verlangen, die diesen Aufschlag ermöglichen. Soweit soweit mal zur Elementarbestimmung dessen, was Landwirtschaft ist im Kapitalismus, inwiefern sie einerseits eben für die, die sie betreiben, subsumiert, gebeugt ist unter alle Rechnungen, die damit verbunden sind, dass man sie als private Einkommensquelle betreibt. Aber eben eingedenk dessen und angesichts dessen, dass sie dazu sich eben von sich aus nicht sehr gut eignet. Dieses Wachstum, erzwungen durch den Widerspruch des von ihm bewirtschafteten Produktionsprozesses, verweist jetzt den Landwirt gleich aufs Nächste, gleich auf die nächste Not. Und da kommen sie dann überhaupt ins Spiel, die Multis. Nämlich, was da unterstellt ist, dafür, dass es geht, das ist ein Markt, der den Absatz, den beständig wachsenden Absatz der landwirtschaftlichen Produkte überhaupt sachlich und geldmäßig erlaubt. Der allen Ernstes, das ist der Standpunkt landwirtschaftlicher Produktion, der das absorbieren kann, absorbiert, was man an wachsendem Output produziert, und zwar gegen möglichst wachsende Geldeinnahmen, die man aus dem Markt zieht. Und da macht sich die nächste, eigentlich Banalität, ja, wieder so eine Allerweltsweisheit geltend. Ja, der Markt, für den wird produziert. Und der Markt ist ja so ein Scharfrichter, und wenn man am Markt vorbei produziert, ist man am Arsch gepackt. Und so. Und jeder weiß auch, gerade in Bezug auf die Landwirtschaft, dass der Markt nicht einfach was ist, schon gar nicht der Wochenmarkt, den man sich vorstellen mag, sondern dass der gemacht wird von riesigen Handelskapitalen. Und auf die kann jeder schimpfen, und also dem danach zumute ist. Und denen kann man vorwerfen, dass sie die Bauern triezen und mit ihren ruinösen Preisdiktaten eben tatsächlich in Ruin treiben, jedenfalls das Leben schwer machen. Man kann ihnen vorwerfen, dass sie dem Verbraucher lauter Zeug andrehen, was nicht so affengeil ist, und so weiter. Und man kann das für Verwerfungen von Markt, sogar für marktwidrig halten, und dann von Monopolen reden und so, die angeblich nicht zu Markt und Marktwirtschaft passen. Nur auch hier ist es wieder so, was ich da an den Subjekten, die da tätig sind, geltend macht, was durch sie geltend gemacht wird gegen andere, das sind nicht einfach deren Geschmacks- oder moralischen Verirrungen, sondern das ist das Prinzip dieser Produktionsweise, zu dem das Prinzip der Distributionsweise namens Markt gehört. Das heißt, hier in dem Fall, dass die Dienstleistung, die sie an den immerzu prekär wirtschaftenden, auf Wachstum aber zugleich abonnierenden Bauern erbringen, gerade diese Dienstleistung, die darin besteht, dass sie dem Bauern getrennt von jedem bestimmten Bedarf quasi den Markt, den gesellschaftlichen, und das heißt heutzutage ja den globalen Markt, als Ganzes zugänglich machen, ihm auch alle technischen Schwierigkeiten dabei abnehmen, seine verderbliche Ware an Mann zu bringen, sie zu lagern, sie zu transportieren und weiter zu verarbeiten und so weiter. Gerade diese Dienstleistung, und zwar in dem Maße, wie sie sie erbringen, und das ist jetzt nichts, das mag man für pervers halten, und das ist wohl sicher auch so, aber das ist marktwirtschaftlich, ist da alles in Ordnung. Gerade diese Dienstleistung versetzt sie in die Lage, diejenigen, denen sie diese Dienstleistung erbringen, von sich abhängig zu machen. Auch das ist, wie gesagt, marktwirtschaftlich ist da alles in Ordnung. Die gibt es nicht nur nicht zum Nulltarif, das wäre ja auch noch schöner. Und jeder weiß es ja auch, die machen ihren Schnitt dabei. Aber die machen eben gar nicht nur ihren Schnitt dabei, sondern in dem Maße, wie der Bauer in seiner seltsamen, unkapitalistisch-kapitalistischen Existenz zu einer Vermarktung in dem Maße und in dem Sinne, wie er darauf angewiesen ist, gar nicht hinbringt, ist er eben darauf angewiesen, dass die es für ihn hinbringen. Und insofern ist es dann sehr gerecht, dass sie in dem Maße, wie sie ihm bei der Vermarktung seiner Produktion helfen, ihm diktieren, wobei sie ihm eigentlich helfen. Ihn, den Bauern, in ihre Geschäftskalkulationen einrollieren, ihn ein- und unterordnen in und unter ihre Geschäftskalkulationen, die ich jetzt auch nicht weiter ausbreiten will, weil gerade in Bezug auf die ist ja viel bekannt und viel Kritik virulent und immerzu am Zirkulieren. Und es gibt lauter, wer Schlafstörungen hat, der kann auf Arte oder auf Dreisat oder in sonstigen dritten bis vierten Programmen sich immer kritische Reportagen über Landwirtschaft angucken. Und mein Fernsehkonsum hat mich inzwischen gelehrt, dass es zu jeder einzelnen Frucht eine kritische Reportage gibt. Neulich habe ich mich über den Fluch und Segen des Tomatenanbaus auf der ganzen Welt belehren lassen, nachts um drei. Avocado und so weiter. Auch der Apfel fällt mal wieder nicht weit vom kapitalistischen Stamm und so weiter. Da ist alles bekannt. Da ist, wie gesagt, sehr viel Empörung auch gang und gäbe. Worauf es mir hier ankommt, ist, das nicht auszumalen, sondern mal klar zu machen, das ist gerecht, nämlich marktwirtschaftlich sachgerecht. Dass die, deren Geschäft es ist, dann auch festlegen, was da überhaupt der Geschäftsgegenstand ist. Und das, was ich eben gekennzeichnet habe in den ersten drei Schritten. Der Kapitalismus kommt mit der kapitalismuswidrigen Natur, dem kapitalismuswidrigen Charakter der Natur gerade so zurecht, dass er das zur ökonomischen Not dieses einen Standes macht. Das verwandelt sich jetzt in der dritten bis vierten Stufe in das, dass der Bauer eben gar nicht mehr einfach der Natur ausgesetzt und mit seinen Geldrechnungen etwas idiotisch ausgeliefert ist. So, er ist jetzt, wenn die Handelskapitale, die ihm da und weiterverarbeitenden Kapitale unter die Arme greifen, dann verwandelt er sich oder dann verwandelt sich seine Festgelegtheit, seine Borniertheit auf und Abhängigkeit von der Natur, die er bearbeitet und von allen Fairnissen und Widrigkeiten, in seine Abhängigkeit vom Markt. Und das hat dann speziell die Gestalt in seine Abhängigkeit und in sein Anhängseldasein gegenüber denen, die den Markt machen. Die legen dann gerechterweise fest, gemäß ihren dann sehr freien und durchschlagenden kapitalistischen Kalkulationen, wann sie was brauchen, in welcher Qualität und in welcher Quantität. Sie von Bauern was haben wollen, als Gegenstände ihres zirkulationsmäßigen, also verkaufsmäßigen und weiterverkaufsmäßigen Geschäfts, wie als Grundstoffe für ihre weitere Verarbeitung. Und das ist die nächste Stufe des Einrollierens dieses landwirtschaftlichen Standes mitsamt seiner sperrigen Natur in den Kapitalismus, dass er so funktioniert er dann im Kapitalismus und für ihn. Als Rohstofflieferant, als zum Rohstofflieferanten degradierter Stand. Lieferanten für die Weiterverarbeiter und für die Weiterhändler. Das sind dann, die bereiten ihm dann die Anforderungen, also alle Nöte, denen gerecht zu werden. Weil was sie ihm nicht abnehmen, das sind die ganzen idiotischen Bestimmungen, die ich am Anfang versucht habe auszuführen und zu möglichst irgendwie zu begründen. Aber auch mit denen wird er nicht allein gelassen, der Bauer, sondern in der Not, den Anforderungen seiner Abnehmer gerecht zu werden, auf die er angewiesen ist, in der Not springt ihm eine ganze andere Abteilung von Kapital zur Seite. Und auch die sind jedermann bekannt und auch an denen gibt es ganz viel Kritik, zu 99% eine grundverkehrte. Gemeint sind die Lieferanten von Produktionsmitteln und also der mechanischen Art und der vor allem der chemischen Art und Saatgutlieferanten und so weiter. Wobei die den Bauern helfen, ist eben erstens das, in ihrer ganzen Impotenz den Notwendigkeiten, die gerecht zu werden, die ihnen weder die Natur noch irgendein anonymer gesellschaftlicher Bedarf aufnötigt, sondern eben die Anforderungen des Handelskapitals. Ich habe jetzt die Tage einen Bericht gelesen, also so ein Interview mit so einem Bauernvertreter, der sich schrecklich darüber beschwert hat, wenn man jetzt verhindert, wenn jetzt demnächst verboten wird, dass so viel gedüngt werden darf, dann werden erstens 20, das ist so ein Salatbauer gewesen, dann wird nicht nur pro Hektar oder pro Quadrat, was weiß ich, Meter, 20% weniger Salat produziert, sondern dann sieht der Salat auch nicht mehr so schön grün aus, sondern sticht so etwas ins Gelbliche. Und damit hätte man nicht nur 20% Einbußen, sondern weil der Handel einem den hässlichen gelben Salat dann gar nicht mehr abnimmt, hätte man 100% Einbußen, eben weil es der Handel einem nicht mehr abnimmt. Worüber der redet, dieser Bauer, ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das ist gar nicht so, dass die Bauern erstmal was produzieren und dann schauen sie, ob sie es abgesetzt kriegen und hoffentlich findet sich irgendein Multi, der es in seine Regale stopft oder in seine was weiß ich für Fabriken. Sondern es ist umgekehrt. Der Handel gibt gemäß seiner Geschäftskalkulation vor, was gefälligst produziert werden muss, und die Bauern und die landwirtschaftlichen Produzenten werden dem entweder gerecht oder auch nicht, aber dem haben sie gerecht zu werden. Und da merkt man schon wieder, wie abwegig das ist, diese Figur namens Verbraucher, die habe ich ins Spiel zu bringen. Die ist bisher noch nicht ein einziges Mal vorgekommen, zu Recht in meinen paar Ausführungen. Weil sie weder vom Bauern aus noch von denen, die dann die bäuerlichen Produkte abnehmen und weiterverkaufen oder weiterverarbeiten, in ihrem Bedarf irgendeine andere Rolle spielt als mit ihrer Zahlungsfähigkeit. Gut. Aber wie gesagt, auch das ist so eine kapitalistische, so eine perverse kapitalistische Allerweltsweisheit. Der Kapitalismus schafft kein einziges Problem, dessen Bewältigung er nicht zum nächsten Geschäftsschlager macht. Nein, die Bauern werden nicht einfach den Geschäftskalkulationen der weiterverarbeitenden und der Handelsmultis ausgesetzt, sondern dann kommt gleich der nächste Multi und sagt, da habe ich was für dich. Dein Wachstum, was du brauchst, um mit denen überhaupt ins Geschäft zu kommen und um deren wachsende Abnahmeanforderungen zu sinkenden Preisen, um denen gerecht zu werden, um deren Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, habe ich eine ganze Palette von Maschinerie und von viel Chemie und so weiter und so fort. Was einerseits die Subsumption, um diesen gelehrten Begriff zu gebrauchen, also die Ein- und Unterordnung der landwirtschaftlichen Produktion in Kapitalismus, ins kapitalistische Produzieren und Verkaufen perfekt macht, um den Preis dessen, dass die Landwirtschaft als Bauern wirklich betreiben, sie wirklich bloß noch in dem Sinn betreiben, dass sie alle privaten Risiken und Widersprüche und Prekaritäten und Ruinositäten dieses Gewerbes auf ihre Kappe zu nehmen haben und ansonsten sie das Anhängsel sowohl der sie beliefernden Produktionsmittelproduzenten sind, wie nach der anderen Seite die Anhängsel der aufnehmenden Hand, wie es so schön heißt. Und da hat man dann alles zusammen. Alle Schönheiten der landwirtschaftlichen Produktion von heute, die auf höchstem Niveau wissenschaftlich-technisch total ausgebufft stattfindet, hat man jetzt, wenn man so will, zusammen, da sind alle, die da eine Rolle spielen, beieinander. Und gerade das Letzte, die technische Raffinierung, also die immer raffiniertere technische Bewerkstelligung von Landwirtschaft, mit immer größerer Maschinerie, mit immer ausgebuffterer Chemie und so weiter. Die wirft das letzte von der Landwirtschaft aus, das letzte vernichtende Schlaglicht auf die Produktionsweise, innerhalb der sie überhaupt stattfindet. Denn eines ist ja ganz eigenartig. Eben das, was ich gerade gesagt habe, mit der zunehmenden Mechanisierung und Chemisierung der Landwirtschaft bewirtschaftet so ein einzelner Bauer immer größere Felder. Erwirtschaftet der immer mehr Ertrag. Die Klöckner, die frech genug ist, Kritikern bundesdeutscher Landwirtschaftszustände vorzuwerfen, sie würden sich in Bullerbü-Idyllen ergehen, ist sich nicht zu blöd, das Bullerbü-Idyll zu zeichnen, Idyll zu zeichnen. Heute ernährt ein Bauer 150 Menschen und früher waren es nur noch fünf. Obwohl kein Bauer mehr irgendeinen Menschen ernährt, weil er die ja gar nicht sieht, sondern der beliefert Handelskonzerne und Kartoffelchipfabriken und was weiß ich wen. Das Einzige, was daran war, ist, das ist der Produktivitätsgrad auf dem Land, ne, der ist gestiegen. Aber komischerweise, im Unterschied zum Rest der kapitalistischen Produktion, geht das, mit wie viel Maschinerie, mit wie viel Kapitalintensität auch der landwirtschaftliche Produktionsprozess heutzutage einhergeht, überhaupt nicht damit einher, dass der Bauer sich mal aus seinen ökonomischen Nöten emanzipiert. Ja, von der Natur irgendwie schon, aber von seinem ganzen prekären ökonomischen Ausgangspunkt, den ich am Anfang versucht habe zu charakterisieren, ist er keinen Zentimeter weggekommen. Was sich studieren lässt an allen Statistiken übers Höfesterben, über die Ver- und Überschuldung der bäuerlichen Landwirtschaft, die nach wie vor über 90% aller landwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland ja ausmachen. Wie kommt das? Das kommt daher, und das ist, und da wird, und daran wird zum letzten und zum schlagendsten Mal geltend, wie verrückt Landwirtschaft im und für den Kapitalismus ist, dass die ganze Maschinerie tatsächlich bloß dazu taugt, die Arbeit produktiver zu machen. Wieso bloß? Ja, weil kapitalistisch gesehen das produktiver Machen der Arbeit per Maschinerie überhaupt bloß das Mittel dafür ist, normalerweise, dass man angewandte Arbeit, die kapitalistisch immer bezahlte fremde Arbeit ist, deswegen überflüssig macht, damit man sich die Bezahlung erspart. Das ganze Geheimnis, der ganze kapitalistische Nutzen maschineller Produktivkraftsteigerung besteht darin, dass die gesteigerte Produktivkraft der Arbeit eben bezahlte Arbeit überflüssig macht. Deswegen misst sie sich auch in aller Regel daran. Das ist das unerbittliche Erfolgsmaß und das Qualitätskriterium für technischen Fortschritt im Kapitalismus. Die eingesetzte Maschinerie muss die Kosten für Löhne ersetzen. Die Löhne, die eine neue Maschinerie ersetzt, die müssen mehr sein, als die Maschinerie kostet. Nur dafür, aber dafür dann ist jeder Aufwand, der das hinbringt, gerechtfertigt. Und genau das, dass der Bauer in aller Regel, weil er zu kapitalistischem Produzieren nicht in der Lage ist, weil er schon gar nicht so anfängt, eben, er fängt ja mit einem Stück zu 90% nach wie vor im Kapitalismus, im Bundesdeutschen, fängt er mit einem Stück Land, hat, was ihm zufällt, auf dem er einen Produktionsprozess anleiern muss, der vor allem Naturprozess ist, der schon wieder nicht kapitalistisch ist. Und das alles kulminiert darin, führt dazu und erneuert beständig, dass er nie in die Position wächst, dass er tatsächlich mal fremde Arbeit ausbeutet. Und weil er keine fremde Arbeit ausbeutet, ist der Einsatz von Maschinerie auch nicht das Mittel, die fremde, ausgebeutete Arbeit noch rentabler zu machen oder die Ausbeutung fremder Arbeit effizienter zu gestalten, sondern sie ist allen Ernstes bloß das notwendige technische Mittel dafür, die Anforderungen zu bewältigen, die ihm damit erwachsen, dass er, ob er es kann oder nicht, wachsen muss. Zwei Sätze noch zum Staat. Der immerzu als Adressat an- und aufgerufen wird und der sich ja auch selber ins Spiel bringt praktisch und immerzu auch, wie sagt man, PR-mäßig und ad personam jetzt im Moment dieser Ministerin, die mal wieder genauso sympathisch ist wie ihr Amt, einen immer wissen lässt, wie man alles verstehen soll, was er da so treibt, er als Staat. Auch da eine Warnung, bevor man beeindruckt von der Geldmacht, die der Staat ja immerzu schon dafür aufbietet, steuernd, regelnd, was weiß ich, in die Landwirtschaft einzugreifen. Und man Vorschläge macht, wie diese vielen Milliarden, in Bezug auf Deutschland sind es viele Milliarden, in Bezug auf Europa sind es ja zweistellige, ich weiß nicht, wie viele Milliardenbeträge, irgendein Experte hier wird es wohl wissen, pro Jahr dafür aufwendet, sie in die Landwirtschaft, in die europäische zu pumpen. Und man denkt, könnte man doch auch ganz anders machen. Soll man mal zur Kenntnis nehmen, dass er es ja offensichtlich immer schon macht, heißt ja wohl, dass er gar nicht auf Vorschläge gewartet hat, wie das im Sinne von mehr Naturverträglichkeit, im Sinne von mehr Liebe zu den Bauern, im Sinne von mehr Fürsorge für den Verbraucher oder so zu verwenden ist, sondern man soll sich mal lieber drum kümmern, welche Kriterien hat er denn? Welchen Kriterien folgt er denn bei dieser milliardenschweren Administration und von ganz viel Gesetzen auch noch begleiteten Administration seiner Landwirtschaft? Das Erste, was dazu zu sagen ist, und das bedeutet jetzt erstmal noch, das ist jetzt noch gar nicht das in dem Sinne das staatliche Kriterium oder die staatlichen Kriterien, die man zur Kenntnis zu nehmen hat, sondern wie ein Rückschluss darauf, dass dass ich mit allem Recht hatte, was ich erzählt habe bis jetzt. Das mag man mir nicht glauben, obwohl es Marx schon vor über 150 Jahren aufgeschrieben hat, dass rationelle Landwirtschaft und Kapitalismus unverträglich sind. Wer es mir nicht glaubt und wer es dem alten Marx nicht glaubt, der muss es dem Staat glauben. Weil der steht mit seinen Milliarden und Abermilliarden, die er jedes Jahr in die Landwirtschaft pumpt, dafür. Der beweist praktisch, dass mitten im hochindustrialisierten Kapitalismus, der auf Naturbeherrschung beruht und mit immer weiterer Naturbeherrschung wirtschaftet, dass mitten im, nämlich für den Kapitalismus, ausgerechnet diese Elementarfrage der Natur, die Natur in Sachen Lebensmittel zu bewirtschaften, dass das für diese Gesellschaft ein einziges Unding ist. Dafür steht der ein, der verpflichtet nämlich seine Gesellschaft, die Landwirtschaft, die kapitalistisch eine Idiotie ist, zu ertragen, nämlich zu tragen. Und wie immer im Kapitalismus ist Ertragen und Tragen bloß eine Kostenfrage. Aber die ist es dann. Und das nötigt er seiner Gesellschaft auf, dass sie gefälligst die Unkost namens Landwirtschaft trägt und erträgt. Nämlich in Form der Steuern, die er von der Gesellschaft einkassiert, in die Landwirtschaft pumpt und so dafür sorgt, dass die Landwirtschaft wiederum den Kapitalismus erträgt, unter dessen Maßgaben sie zu wirtschaften hat. So, guten Appetit quasi zum Abschluss für diesen Quatsch. Aber wie gesagt, das ist der Grund. Das ist wie der abschließende Test auf das, was der Titel der Landwirtschaft ist: unverträglich, unvernünftig und unverbesserlich. Und wie immer, auch das ist so ein, wenn man so will, ein Naturgesetz des staatlich administrierten Kapitalismus und aller seiner Widersprüche. Kaum sieht sich der Staat genötigt, sich, also seine Gesellschaft, die Landwirtschaft etwas kosten zu lassen, verbindet er damit lauter Gesichtspunkte, dass es einfach bei den Kosten, die nun mal sein müssen, doch bitteschön nicht bleiben darf. Und da ist das erste große Kriterium, das erste große Wort zu diesem eben gar nicht abschließenden Wort, diese Subventionen müssen sein, dass man sie möglichst so gestaltet, dass aus dieser gesamtkapitalistisch betrachtet landwirtschaftlichen Unkost dann doch ein Beitrag zum nationalen Wachstum wird. Und siehe da, es ist bloß eine Frage von ausreichend kapitalistischer Finanzkraft und weltmarktmäßiger Wucht der Nationen, die sich das angelegen sein lassen. Und sogar dieser Widerspruch geht auf. Ja, das geht auf, in dem Nebeneinander einer dauerhaft prekären Existenz der deutschen Bauernschaft einerseits und andererseits der Hurra-Meldung der Klöckner, dass Deutschland der drittgrößte Agrarexporteur der Welt ist. Ja, mit den Subventionen in die Landwirtschaft einen Weltmarkt erobern und sich per Export an anderen Nationen schadlos halten, also quasi den Rest der Welt die Unkost bezahlen zu lassen, die man selbst für nötig findet, um die Landwirtschaft überhaupt zu erhalten und eben gleich noch mit dem Extra-Auftrag zu versehen, und zwar erfolgreich zu versehen, dass sie nicht bloß Abzug, sondern gleich noch das Gegenteil ist, Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Ja, wie gesagt, das erfolgreicher Auftritt mit viel Finanzmacht und viel Handelsmacht, welthandelsordnungsmäßiger Bestimmungsmacht, macht auch das möglich. Das heißt aber, das ist jetzt endgültig die letzte Bemerkung, wenn das mal so wenn das sozusagen die Grundkoordinaten staatlicher Landwirtschaftspolitik sind, erstens, man muss das Ding überhaupt mit viel Aufwand, also die Landwirtschaft mit viel Aufwand als notwendige Sphäre aufrechterhalten. Man muss, gerade weil sie so viel kostet, dafür sorgen, dass sie per Beitrag zum nationalen Wachstum durch Export die Kosten rechtfertigt, die sie bereitet. Dann ist eben es nicht ein Spielfeld irgendwelcher fantasievoller Ideen, wie man die Subventionen noch ganz anders verteilen könnte. Klar, dann sind es immer Subventionen, die gehen einerseits an die Bauern, aber dann soll man dass die Subventionen als Direktzahlungen an die Bauern gehen, nicht damit verwechseln, also auch nicht daran messen, dass es oder ob es den Bauern gut geht. Dann soll man die Subventionen nicht daran messen, dass sie das Höfesterben verhindern. Das sollen sie nämlich gar nicht, sondern sie sollen es moderieren. Sie sollen dass Landwirtschaft als Beitrag zum Kapitalismus funktioniert, also gemäß den Wachstumsnotwendigkeiten funktioniert. Das soll sie moderieren. Also den Ruin der kleinen Bauernschaft, das Höfesterben in einem Maß halten, dass es der nationalen Gesamtwirtschaft und ihren Bilanzen, einschließlich ihrer Exportbilanzen, Genüge tut. Und wenn jetzt noch der als allerneuester Schrei und Schlager und auch mit viel propagandistischem Tamtam einem eingeschenkt wird, dass inzwischen sogar das Summen und Brummen der Bienen zu einem Kriterium für Subventionen wird, dann soll man auch das nicht verwechseln damit, dass jetzt Einzug hält ins staatliche Subventionierungsgewese, dass die Natur doch ihr Recht hat und dass man sie erhalten muss und nicht ruinieren darf. Sondern dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass der Staat mit seinen Gesetzen wie mit seinen Subventionen den mit kapitalistischer Landwirtschaft einhergehenden Ruin der Natur eben auch in verträglichen Grenzen halten will. Und das ist nicht zu verwechseln damit, also auch nicht zu blamieren daran, dass dann doch eben gar nicht einfach Nachhaltigkeit und Bullerbü rauskommt, sondern dass Reglementierungen und an Greening geknüpfte Subventionen damit einhergehen, dass die Natur so aussieht, wie sie aussieht bei aller betriebenen Landwirtschaft. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ihr müsst jetzt widersprechen oder fragen oder ergänzen oder sonst was. Ja.
Zur, wie sagt man, Pädagogik. Zum Verständnis des Vortrages hätte ich gut gefunden, wenn Sie gleich die Alternative aufgezeigt hätten, wie solche ökologische, sozialistische Landwirtschaft aussehen müsste. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, danke.
Ja, aber wenn du jetzt selber schon Sozialismus sagst, dann hat dir ja überhaupt nichts gefehlt. Ja, das wird ja dann wohl die Alternative sein.
Also ich werde bezeichnet als religiöser Sozialist. Und da findet man auch Punkte in der Bibel, die man da hätte mit einführen können. Zum Beispiel der reiche Kornbauer, der hat gewirtschaftet, dass er sagen konnte, ich habe bis zum Lebensende jetzt genug und meine Seele hat alle Sorge fort. Das wäre ein Punkt, den ich in der Kirche dann erleben würde, aber er hat ihn leider nicht aufgegriffen, zum Beispiel, ne? Also die Alternative zum DDR-Sozialismus, demokratischer Sozialismus, da stellt sich die Frage, was ist die Grundlage der Demokratie? Habe ich leider auch nicht erfahren. Danke.
Danke für den Vortrag. Ich fand, du hast die Misere der Landwirtschaft im Kapitalismus sehr eindrücklich gemacht. Eine Frage direkt dazu wäre, also mir ist das nicht ganz klar geworden, was die Landwirtschaft da jetzt so wirklich wesentlich heraushebt. Also für mich klang das so, dass das doch sehr viel gemeinsam hat mit dem Elend überhaupt von Kleinkapitalisten, die nicht drüber hinauskommen über die Beschränkung von ihrem halt sehr beschränkten kapitalistischen Betrieb. Wenn du da vielleicht noch mehr drauf eingehen könntest, würde mich freuen. Zum Start, ich habe da die ganze Zeit schon drauf gewartet, also Marx hat es ja schon ein bisschen, oder sich ein bisschen deutlicher auch ausgedrückt, dass dieser Staat ja nicht irgendwie über den der Gesellschaft schwebt oder dass das seine Gesellschaft ist, sondern halt immer wesentlich der Staat der Kapitalisten eben ist. Woraus sich dann das ergibt, was du ein bisschen angedeutet hast, dass der, wenn der da eingreift, eben immer im Sinne des Weiterbestandes des Kapitalismus agiert. Und weil jetzt hier gerade die Alternative kam, oder die Frage nach der, Marx hat sich ja dann dafür eingesetzt, den abzuschaffen und zu ersetzen und meinte, dass eben die gerade keine Kapitalisten sind in dieser Gesellschaft, also Arbeiter, sich dafür organisieren und eine Revolution machen. Weiß ich nicht, ob du darüber vielleicht noch was verlieren willst, was das für Zusammenhänge mit der Landwirtschaft hat aus deiner Sicht. Und was auch irgendwie immer so durchdrang, dass es doch das Beste wäre eigentlich, man schmeißt die ganzen kleinen Betriebe zusammen und macht große Betriebe und setzt dann die Technik, die es ja gibt, bist ja auch darauf eingegangen, bestmöglich ein. Was ja auch am Ende, weil das keiner freiwillig hergeben wird, von den kleinen oder auch den großen Kapitalisten, so eine Revolution erfordert.
Ja. ich weiß nicht, ihr könnt auch miteinander diskutieren. Wenn dazu jemand was sagen will, zu dem, was er jetzt geäußert hat oder zu dem religiösen Sozialismus, das habe ich vor allem schon gar nicht so recht verstanden, was mir da gesagt sein sollte. Aber um mal mit dem Letzten anzufangen. Der Bauer ist eine eigene, ist eine eigene elende Witzfigur im Kapitalismus. Ja. Aber das ist gerade keine Frage von groß oder klein, weil wenn du dir anschaust, das gibt es ja auch, die großen kapitalistischen Produzenten in der Landwirtschaft, die gibt es ja auch. In der BRD machen sie 10% aller Betriebe aus und ausweislich meiner Freundin Klöckner sind es 34% aller Böden schon in der BRD, die von GmbHs und Holdings und auch Aktiengesellschaften bearbeitet werden. Das, was die dann machen, nicht vernünftiger als das, was kleine Bauern auf ihren Äckern, seien es die, wirklich die eigenen oder seien es die dazu gepachteten, so treiben. Der Unterschied ist, dass die es hinkriegen, mit ganz viel Kapitalgröße vor allem und dann unter Zuhilfenahme und unter Beanspruchung von lauter Sonderkonditionen daraus tatsächlich ein Geschäft zu machen, das der Widersprüche des landwirtschaftlichen Produzierens fürs kapitalistische Rechnen so weit Herr wird, dass ich eine konkurrenzfähige, nicht einfach Produktivität, sondern Rentabilität des eingesetzten Kapitals ergibt. Und das beruht auch bei denen, da soll man sich nicht vertun, das beruht auch bei denen zu wesentlichen Teilen darauf, dass der Staat sie bezuschusst. Im bundesdeutschen Durchschnitt 40% aller Einnahmen landwirtschaftlicher Betriebe, ob groß oder klein, sind direkte Subventionen der ersten bis zweiten oder dritten Förderungssäule. Wer Muße hat, der kann im Wikipedia und sonstigen Internet nachschauen, was das alles ist da, diese Förderung und so weiter. Also der weder so herum noch so herum. Auch wenn du das jetzt nicht gemeint hast, will ich trotzdem noch mal drauf rumreiten, ist die Größe die eigentliche Differentia Specifica, der eigentliche Unterschied, der wesentliche Unterschied zwischen einer gescheiten, einer bekömmlichen, einer für die Natur nicht ruinösen und auch für die in der Produktion Beteiligten nicht ruinösen Landwirtschaft oder eben doch. Sondern es ist der auch in der Landwirtschaft gegen ihre Eigenheiten, gegen ihre stofflichen Eigenheiten geltende kapitalistische Produktionszweck. Das ist deswegen wichtig zu betonen, auch für eure Debatten sonst wo und mit sonst wem, weil gerade sich in der Landwirtschaft oder in Bezug auf die Landwirtschaft viel um diese Frage dreht und viel falsch identifiziert wird. Kleinbauerntum von den einen, kleinbäuerliche Landwirtschaft mit, die wäre doch eigentlich irgendwie naturverbunden und gut. Und das Unglück ist über die Landwirtschaft und die Menschen, Natur und Verbraucher, hereingebrochen mit den Agrarmultis. Sowohl den Multis in der Landwirtschaft wie den Multis, die sich auf die Landwirtschaft beziehen. Diese Unterscheidung, die, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, jetzt im Zuge der Proteste um die Grüne Woche herum, richtig ein Motto der Protestierer ist: für eine bäuerlich-ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für insektenfreundliche Landschaften und globale Solidarität. Die verwechseln falsch Kleinheit mit Verträglichkeit. Und in diesen Fehler hinein sticht dann so jemand wie die Klöckner mit ihren Sprüchen, die mal ihr ihrerseits ganz tief in den Hals zurückstopfen muss. Dann lese ich euch mal vor, wie die redet, ohne zu meinen, sie wird über Bullerbü reden. Warum geht die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zurück? Also irgendwie fängt sie bei sonst wo an, dann ist 1950. Mit dem Aufkommen von Traktoren, Mähdreschern oder Melkmaschinen änderte sich die Situation. Durch den technischen Fortschritt konnte die Arbeit auf dem Feld und im Stall von einem Bruchteil der früher benötigten Arbeitskräfte erledigt werden. Die Landwirte waren in der Lage, mehr Flächen zu bewirtschaften und größere Tierbestände zu halten. Und so weiter, Modernisierungsschub, kapitalintensives Geschäft. Die Folge war ein Wachstumsprozess, der bis heute anhält. Und jetzt kommt's. Dort, wo aus unterschiedlichen Gründen keine ausreichende Zukunftsperspektive vorhanden ist, entscheiden Inhaber, ihren Betrieb nicht weiterzuführen. Wachstumsorientierte Betriebe übernehmen die frei werdenden Flächen und bauen ihre Erzeugungsgrundlagen damit weiter aus. Ja, Bullerbü oder was? Die wirbt umgekehrt, also mit der umgekehrten Lesart dieser selben falschen Abstraktion. Nein, Größe ist doch kein Fluch, sondern es ist ein Segen. Weil die einen geben auf und ist doch schön, dass dann die anderen groß genug sind, das zu übernehmen. Dass die über eine Wachstumskonkurrenz gegeneinander redet, geht dabei ein bisschen verloren. Aber vor allem kommt es eben darauf an, die sind nicht einfach groß und haben viele Maschinen und breite Äcker, also ja, große, großflächige Äcker, sondern das sind große Kapitale. Es ist falsch, die Landwirtschaft und ihre Misere, wie du das nennst, von mir aus soll man sagen, die Misere kapitalistischer Landwirtschaft, die an klein oder groß festzumachen, sondern es ist umgekehrt, weil es Landwirtschaft im Kapitalismus ist. Und das ist jetzt nochmal die Bezugnahme auf deine erste Frage. Ja, dieses Stück materiell-stofflicher Eigenheit, sofern sie nicht überwunden ist, nämlich die Eigengesetzlichkeit der bearbeiteten Natur, vor allem der Böden, die sich geltend macht als diese lange, die fixe und durch Arbeit nicht zu beschleunigende Umschlagsgeschwindigkeit. Dieser dauerhafte Terroranschlag der Natur auf das Menschenrecht auf beschleunigte Rückkehr der Geldvorschüsse. Verbunden mit dem als Tributpflicht gegenüber dem Grundeigentum sich geltend machende Unkost der Einverleibung von unbearbeiteter Natur in den gesamten kapitalistischen Produktions- und Konsumptionsprozess, die eben als Natur immer schon, egal ob produktiv oder unproduktiv, immer schon wem gehört, einfach pur gehört und pur die Verfügung, was kostet. Dieses Stück Besonderheit von Landwirtschaft, in dem Maße, wie kapitalistische Produzenten sich darüber nicht hinwegzusetzen vermögen, und da geht ja inzwischen dann doch sehr viel, zum großen Teil nach wie vor auf Kosten des Gebrauchswerts, woran sich wieder richtig geltend macht, dass das gilt. Das ist dieses Stück Besonderheit. Und das ist der Grund dafür, dass auch 250 Jahre nach der Erfindung des Kapitalismus der größere Teil der Landwirtschaft in so einer durchkapitalisierten Vorzeigenation wie der BRD, der viertgrößten kapitalistischen Ökonomie der Welt, samt dem Status als drittgrößter Agrarexporteur, der Großteil von Landwirtschaft eben nach wie vor von denen betrieben wird, die sie aus ganz unkapitalistischen Gründen, eben weil sie es geerbt haben, in der Mehrzahl der Fälle, betrieben wird. Das Kapital, wie hat dieser Idiot damals gesagt, ein scheues Reh ist. Jedenfalls ist es heikel, kann das nicht leiden, dass die Natur wächst, solange sie wächst. Also so viel ist dann eben doch unkapitalistisches Beharrungsvermögen von Natur. Deswegen ist Landwirtschaft so ein nach wie vor in aller Regel nicht von wirklichen Kapitalisten betriebenes Ding. Und insofern es eben diese selbstwirtschaftenden Bauern sind, da hast du dann wieder recht, haben sie das gemeinsam mit anderen kleinen Kapitalisten, mit anderen kleinen Krustlern, die einerseits mit eigenem Eigentum wirtschaften, aber gegen jeden kapitalistischen Sinn von Eigentum und gegen jede kapitalistische Wucht von Eigentum eben am eigenen Eigentum auch bloß die eigene Arbeit verrichten und die eigene Arbeitskraft verschleißen, statt, wie sie es kapitalistisch gehört und anständig ist, fremde Arbeit, aus der man die Überschüsse rausholt, die man dann in Form von Geld einspielt. Und alle Alternativen stehen doch damit fest. Man muss diesen Produktionszweck, solange der gilt, gilt das. Und umgekehrt. Wenn man will, dass eine Landwirtschaft rauskommt, dann, wenn man eine Landwirtschaft will, die Leute ernährt, die dabei die Natur nicht ruiniert, die die Produzenten nicht verschleißt und borniert, dann muss man halt das als, dann muss man das ihr als Zweck setzen. Und dass man damit allem widerspricht, was im Kapitalismus gilt, das ist halt so. Dann ist die Landwirtschaft also der nächste triftige Grund, dass man den kritisiert und irgendwann mal vielleicht unterpflügt. Vielleicht dann doch noch ins Debattieren zu kommen, will ich euch mal was vorlesen und ich sage euch nicht, von wem es ist. Und zwar geht es darum, dass die Klöckner ja neben allen anderen Dummheiten und Frechheiten sich vor allem darin gefällt, dass sie den Verbraucher als die Drecksau beschimpft. Und bevor man da näher drauf eingeht, soll man sich mal, und bevor man vielleicht selber sagt, als Verbraucher hätte man auch Verantwortung. Warum auch immer, weil es auch mit V anfängt oder was, keine Ahnung. Jedenfalls, man soll sich mal die Vokabel selber auf der Zunge zergehen lassen. Ob das nicht schon eine ziemlich schäbige Statuszuweisung ist, Verbraucher. Aber das nur nebenbei. Das ist womöglich ist diese Vokabel im Kapitalismus zutreffender, als einem mal wieder lieb ist. Aber gut, jedenfalls, die sagt, du entscheidest. Das war ja wohl die große Parole, mit der sie ihren Auftritt vor allen Tomaten- und Käseständen da auf dieser Grünen Woche eingeleitet und überschrieben hat. Und dann wird hier einer gefragt, sehen Sie nicht den Verbraucher in der Pflicht? Und dann sagt er so dies und das und dann sagt der Interviewer wieder, das verteuert die Fleischproduktion. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner findet, Verbraucher müssten mehr Geld für Essen ausgeben und so zu mehr Tierwohl beitragen. Hat sie recht? Und dann antwortet der, ein klassischer Klöckner. Sie zeigt auf die Verbraucher, macht ihr mal, dann muss ich nichts machen. Das markiert den Abschied von gestalterischer Politik. Aber Frau Klöckner irrt, wenn sie glaubt, Politik sei dann am besten, wenn sie nichts tut. Dann fragt wieder der Interviewer. Die Ministerin appelliert an die Verantwortung des Einzelnen. Du entscheidest. Unter diesem Motto steht der Auftritt ihres Ministeriums auf der Grünen Woche. Was ist daran falsch? Da antwortet er wieder. Früher war der Slogan, das Private ist politisch. Heute verdrehen jene, die nichts verändern wollen, die Intention. Wenn das Private politisch ist, muss das Politische nicht mehr politisch sein. Das spricht aus diesem Motto. Ja, also wenn das Private politisch ist, dann muss das Politische nicht mehr politisch sein. Das spricht aus diesem Motto. Die Verbraucher können aber nur schwer entscheiden, wenn es keine verbindliche Haltungskennzeichnung gibt bei den Tieren. Und so weiter. Was haltet ihr von diesem Dialog? Also erstmal raten, wer war's? Was? Ja, gut. Da kriegst du ein Freibier. Was ist das für eine Kontroverse? Was ist an der wahr? Was ist an der gelogen? Was hält man von der Entgegnung eines typischen Glöckners durch einen typischen Habeck, möchte man fast sagen? Hat der recht?
Ja, los.
Danke schön. Es ist natürlich persönliche Meinung. Ich bin nicht vom Fach aus der Landwirtschaft. Ich habe aber Landwirtschaft in einem sozialistischen Land erlebt, in Rumänien. Und davon dieselben Fehler gemacht wie heutzutage. Wenn wir das Wort kapitalistisch mit Vermehren von Geld, von Gewinn gleichsetzen, ist es etwas ganz Legitimes. Egal, was man macht in dieser Welt, tut man, um zu überleben. Und dafür braucht man Geld. Also man verkauft seine Händearbeit, um ein Konzert auf der Geige zu spielen, um aus der Erde was zu holen. Also es ist überall ganz legitim, dafür Geld zu bekommen. Ob im Kapitalismus oder Sozialismus. Es wurden auch da Fehler gemacht, was die Multis heutzutage machen, möglichst viel, möglichst schneller und möglichst weniger investieren. Um ein ganz konkretes Beispiel, ich hätte auch ein bisschen mehr Beispiele sehr gerne gehört heute, ganz konkret, was man besser machen kann. Klammer zu, zum Beispiel bei Anbau von Mais. Es hat Agraringenieure gegeben, die haben ganz schön Ärger bekommen von den kommunistischen Parteisekretären und so weiter, weil die darauf hingewiesen haben, zwischen den Maisdingern müssen 30 Zentimeter Abstand sein. Ansonsten ist es Futtermais und das ist natürlich viel weniger verwertbar für den menschlichen Körper. Ne? Die haben schon so die Pflanzen so dicht aneinander angebaut, dass die schon gesundheitlich schon, naja, nicht schädigend, aber viel weniger wertvoll waren. Also das, was heute die Multis machen, haben früher die LPGs gemacht, falsche Entscheidungen, nur um mehr zu verdienen. So die eine Sache. Andererseits, ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn wir sind uns alle einig, wenn ich so richtig verstehe, dass über das, was Sie gesagt haben, es trifft alles zu. Aber vielleicht können wir uns mal Gedanken machen, oder ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das sagen, weil Sie der Experte sind, der den Vortrag hält, was wir unter diesen Umständen machen können, was gemacht werden kann, weil sehr bald wird eine sozialistische Revolution nicht kommen, nehme ich an. Und die wird, auch wenn sie kommt, auch nicht alles auf den Kopf stellen und es besser machen. Es wird alles nur anders heißen. Dann würde ich dann vielleicht zum Schluss auch sehr gerne wissen, nur wenn Sie wollen, weil ich ein bisschen später gekommen bin, aus welchem Fach Sie kommen persönlich und ob Sie den Vortrag mehr so nach Statistiken vorbereitet haben. Sind Sie mehr auf ideologischem Gebiet tätig oder haben Sie auch spezielle Kenntnisse in der Landwirtschaft? Dankeschön.
Also erstens bin ich Statistiker. Und zweitens sind wir uns überhaupt nicht einig. Ich habe nicht gesagt, dass kapitalistische Unternehmen, und das wäre dann das so etwas Ähnliches, was auch früher die LPGs gemacht hätten, dass die falsche Entscheidungen treffen. Sondern meine Aussage war, Entscheidungen, die in der Landwirtschaft gemäß der Rationalität der in der Landwirtschaft gültigen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten getroffen werden, Die sind gerade, wenn sie in dem Sinne richtig getroffen werden, ungut. Wenn im Rahmen einer kapitalistischen, und über die rede ich jetzt. Und weil ich nicht aus dem historischen Fach komme, lasse ich jetzt den Sozialismus mal beiseite. Wenn im Kapitalismus auf den Böden, auf Teufel komm raus, angebaut wird, wenn die Steigerung der Hektarerträge auf Teufel komm raus betrieben wird, auch um den Preis, dass das die Böden auf Dauer ruiniert, dann ist das nicht die Folge falscher Entscheidungen, sondern dann ist das die Folge der marktwirtschaftlich, kapitalistisch einzig richtigen Entscheidung. Weil erstens sowieso immer schon ganz prinzipiell von dem her, was Sie, wo ich nicht genau weiß, wie Sie es meinen, das ist doch legitim, dass man überhaupt alles als Geldeinkommensquelle betreibt. Ja, wenn das schon so ist, dann wird das in der Landwirtschaft auch so sein. Und dann gibt es schon von diesem Zweck her weder einen Bezug auf einen sachlichen, gebrauchswertmäßigen Bedarf, jedenfalls nicht an und für sich. Jeder Bedarf, den man damit bedient, der ist überhaupt bloß dazu da, um das Geld an Land zu ziehen, was dieser Bedarf dann hoffentlich auf seiner Seite hat, also die Zahlungsfähigkeit, ihm aus der Tasche zu ziehen. Das heißt zweitens, schon ganz prinzipiell, wenn der Acker die Einkommensquelle ist, die Geldeinkommensquelle, weil vom Geld alle Notwendigkeiten auch eines Ackermannes bestritten werden müssen, kann es überhaupt nie genug Geld sein, was man aus einem Acker herauswirtschaftet. Also nie genug Produkt, das sich zu Geld machen lässt. Eine Rücksicht auf das, was so ein Acker hergibt auf Dauer, ist damit nicht eingeschlossen, sondern mal sehr prinzipiell ausgeschlossen. Entsprechend ausgelaugt sind die Böden. Aber das macht alles nichts. Weil dann kommt unter Garantie der nächste Chemie-Multi um die Ecke gebogen und sagt, wenn ihr schon wegen eurer Geldrechnungen aus den Böden mehr rausholt, als die eigentlich auf Dauer hergeben, dann habe ich was im Angebot, dass die Böden entsprechend so manipuliert, dass das doch geht. Ob das dann noch bekömmlich ist, ist schon wieder überhaupt keine Frage. Wenn die Geldrechnung des Chemielieferanten aufgeht, hat der alles richtig gemacht. Solange der Bauer aus seinem Boden, den er bewirtschaftet und überwirtschaftet, immerzu doch noch was rausholt, solange macht der auch alles richtig. Ein Fehler liegt da nicht vor, sondern die nach allen marktwirtschaftlichen Maßstäben korrekte Ruinierung der Natur, was sich dann nicht zuletzt auch an den Gebrauchswerten, die man dann da rausholt, ja geltend macht. Also von Fehlern habe ich gerade nicht gesprochen. Insofern habe ich auch gar nicht Vorschläge zu machen, was man stattdessen richtiger machen kann im Kapitalismus. Weil der nichts falsch macht. Das mag ruinös sein für die Natur als Produktionsvoraussetzung. Das mag unschön sein für die Verbraucher, die schon so heißen, denen man das dann andreht, in die man das dann reinstopft, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das mag auch unschön sein für diejenigen, die auf den Feldern dann arbeiten. Sowohl was ihre Armut anbelangt, als auch was ihren Gesundheitszustand anbelangt. Auch da erfährt man ja so manche Unappetitlichkeit, wie es denen geht, die mit Düngemitteln und so weiter und so fort zu tun haben. Dass da nichts stimmt, dass da nichts gut ist und nichts vernünftig, nochmal, das liegt daran, dass da kapitalistisch alles in Ordnung ist und alles mit rechten Dingen zugeht. Insofern habe ich keinen Verbesserungsvorschlag zu machen, der Sache nach. Und ich habe ihn vor allem auch nicht meiner Kompetenz nachzumachen, obwohl ich jede Zahl auswendig weiß, was die deutsche Landwirtschaft anbelangt. Habe ich alles auswendig gelernt. Nur, das gehört eben auch dazu, dass die Landwirtschaft kapitalistisch stattfindet, heißt, sie findet unter der Hoheit der kapitalistischen Eigentümer statt. Und das mögen elende Gesellen sein, so ein Bauer mit seinen Rechnungen. Oder es mag eine große Agrarholding sein. Von denen hört man ja, dass sie hier vor allem im Brandenburger Umland von Berlin so manchen Acker aufkaufen. Und noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung als Wiedervereinigungsgewinnler so ihre Extra-Profitchen machen. Das heißt dann aber auch, deren Rechnungen gelten. Mir gehört kein Stück Acker. Und auch der Gesellschaft oder uns allen gehört kein Acker, sondern jedes Stück Acker ist privates Land unter der Verfügung dessen, der nun mal laut Eintrag ins Kataster oder Grundbuchamtsregister da der Eigentümer ist. Und der verfolgt da seinen privaten Geldeinkommenszweck. Und wenn man das schon für legitim hält, einfach weil es durchgesetzt ist, dann soll man nicht zugleich aber dann die Frage aufwerfen, wie man es anders machen könnte. Weil man kürzt sich da, also diese unbestimmte Person, M-A-N, die kürzt sich da raus. Es gibt keinen gesamtgesellschaftlichen Blick auf die Landwirtschaft und keinen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit ihr, sondern es gibt die private Inanspruchnahme der Natur für private Geldvermehrung. Und der einzige sich darüber erhebende Blick und praktische Blick darauf und Umgang damit, das ist der seitens des Staates. Und der ist auch schon wieder nicht einfach Mann oder wir alle, sondern das ist der politischen Hoheit, die ihre Zwecke damit verfolgt. Von denen ich zwei angedeutet habe. Aber alles in allem ist die Frage, was man stattdessen anders oder besser machen kann, eben in diesen zwei Hinsichten nicht am Platz. Schon längst beantwortet, praktisch vom Kapitalismus, von denen, die ihn praktisch betreiben, als die Subjekte des privaten Geldeinkommenerwirtschaftens mittels der landwirtschaftlichen Produktion und der Weiterverarbeitung ihrer Produkte einerseits und auf der anderen Seite vom Staat, der auf alles erstmal seinen dicken Stempel klebt, so soll es sein. Findet alles im Rahmen der Ordnung statt, die ich haben will und auf die ich aufpasse. Und wenn ich da interveniere, wenn der Staat dann interveniert, dann eben auch nicht als Folge einer gesellschaftlichen Beratschlagung, wie man es besser oder anders machen könnte, sondern als Umgang damit, dass er als politische Hoheit erstens diese kapitalistische Unvernunft will, weil und insofern sie für ihn produktiv ist und sich dann deswegen und ganz gemäß dem auch um die ökonomischen und sonst wie ökologischen Folgen kümmert. Und auch da ist immer schon jede Frage beantwortet, bevor irgendein Kritiker sie mal stellen kann. Und wenn man die Prämissen durchwinkt, das kann man ja gerne machen. Man kann das für legitim halten, einfach weil es normal ist, und für normal halten, weil es üblich ist, sogar auf der ganzen Welt. Ja, kann man machen. Man kann Sozialismus für eine Utopie halten, kann man auch machen. Aber dann muss man auch so tapfer sein, zu akzeptieren, dass man damit auch die Frage weggeschmissen hat, was daran wohl zu ändern sei. Was ist denn das jetzt für eine Kontroverse zwischen Habeck und Klöckner? Ja. Also die eine sagt, du entscheidest, der Verbraucher, der kann ich für 90 Cent einen Huhn kaufen oder einen Hühnerschenkel oder was weiß ich, was da immer dann diese Beispiele aus dem Aldi oder aus dem Netto sind, in so eine Klöckner nie gehen würde. Und sagt, solange der Verbraucher bei den Lebensmitteln vor allem aufs Geld schaut, ist er quasi selber schuld, was ihm dann da so in der Pfanne begegnet. Und der Habeck sagt, das wäre quasi die Selbstentmannung der Politik, das wäre ein einziges sich aus der Verantwortung stehlen der Politik, das wäre die Aufgabe des Anspruchs, also der Verzicht auf den Anspruch, wie er es nennt, einer gestalterischen Politik. Und würde das alte grüne Motto, das Private ist politisch, quasi in sein Gegenteil pervertieren. Wenn das Private politisch ist, muss Politik nicht mehr politisch sein.
Das kann man aber schwer kommentieren, würde ich sagen, weil das ist ja typisch Habeck, nicht? Allgemeinplätze, also in allen Fragen Allgemeinplätze und totale Inhaltslosigkeit. Also das ist ja, also die Aussage, wie war das? Konstruktive Politik, eine gestalterische Politik. Das ist zunächst mal, das ist absolut nichtssagend, weil es ja im, weil es hier gar keine Inhalte beinhaltet. Gestaltung in welche Richtung? Also wie sollen die konkrete, ganz konkrete Inhalte dieser Gestaltung oder diese Gestaltungsinhalte aussehen? Was soll das sein? Nicht? Ja, aber und so geht es ja praktisch die ganze Zeit so. Also auch in der Presse. Das sind Allgemeinplätze und die jetzt so in die öffentliche Diskussion irgendwie also ständig schmeißt. Aber da muss man auf der anderen Seite sagen, das ist auch die Grundlage seines Erfolgs, nicht? Und der Grünen, die totale letztendlich Inhaltslosigkeit, also konkrete Inhaltslosigkeit. Ja? Bessere Politik in Anführungsstrichen ist ja gar kein konkreter politischer Inhalt. Und gar keine Aussage.
Aber das
weil, jeder Einzelne kann sich da in solche Aussagen beliebiges hineindenken, was ihm gerade so passt. Also Sie können es gerne übersetzen, nicht? Was Sie sich darunter vorstellen. Was Sie ja selber vorgelesen haben.
Ach, was immer der sich
war, für mich ist der Anfang
immer,
mit der
übliche Politiker genau vorstellen mag. Ja. Ja, jetzt muss man nicht zum dritten Mal sagen, dass das nichts Konkretes ist. Weil das verpasst, meine ich, was an dieser von beiden Seiten verlogenen Auseinandersetzung. Und man kann ja vielleicht mal für einen Moment dem Habeck und die Linkspartei redet ja so ähnlich. Ist man geneigt dazu, denen dafür dankbar zu sein, dass die Lüge am Verbraucher und dessen Verhalten hängt, wie Landwirtschaft aussieht. Mal wenigstens auf den Platz verweisen, wenn nicht gleich ganz dementieren und in die Tonne kloppen. Aber so viel Klarstellung, das ist, dass das eine freche Lüge ist von der Klöckner, steckt ja immerhin schon drin. Das Falsche an dem, wie der redet, besteht darin, dass er einerseits der Klöckner nachsagt, und er ist ja selber ein Politiker, die Politik hat Hoheit darüber, wie es mit der Landwirtschaft überhaupt zugeht. Die kann gestalten, wie es klar ist, soweit hast du ja recht, euphemistisch und etwas allgemein heißt. Nur was doch überhaupt nicht wahr ist, das ist der blöde Vorwurf von Habeck an die Klöckner. Das wäre, dieser Spruch wäre gleichbedeutend damit, dass sie als Politikerin nicht agiert. Es stimmt doch überhaupt nicht, dass der Spruch von Klöckner: Du entscheidest und der Verbraucher soll sich mal vor allem an die eigene Nase fassen, dass das die Begleitmusik oder auch nur die Einleitungskadenz dazu wäre, dass die Politik nicht die ganze Zeit schon und auch in Zukunft immerzu das, was ihr an gesetzgeberischen und vor allem an finanzhoheitlichen Mitteln zur Verfügung steht, in Anschlag bringt. Das ist, die Lüge von der Klöckner und das Verwerfliche, wenn du so willst, besteht doch nicht darin, das ist ein in der Politik sich immer zu wechselseitig gemachter Vorwurf, dass die Politik aufhören würde, Politik zu sein, also von oben herab zu regieren, sondern dass sie so tut, als ob die Landwirtschaft, die es gibt, mit den Unschönheiten bis Ekelhaftigkeiten, die es gibt, nicht das Produkt ihres Wirkens wäre, sondern das Produkt ihrer Hilflosigkeit und eigentlich letztlich bloß der falsch gebrauchten Entscheidungshoheit seitens des Verbrauchers. Das ist die Lüge an diesem an dieser Auseinandersetzung, dass sie und ich weiß nicht, ob wir diese letzten Debatten, die auch im Bundestag geführt worden sind über den Landwirtschaftsbericht und über den Aktionsplan und so weiter, die einen sagen, wir tun, was wir können. Und das soll man so verstehen, wie alles, was jetzt noch scheiße ist, dafür kann die Politik nichts. Und die anderen sagen, nein, die Landwirtschaft, die ginge ganz anders, wenn ihr nur anders subventionieren und reglementieren würdet. Und der Fehler dabei oder die Lüge dabei, wenn sie von Politikern kommt, ist es wirklich nichts weiter als eine zum Zwecke des erfolgreichen Opponierens verbreitete Lüge. Besteht darin, so zu tun, als ob Politik da irgendwas hätte anbrennen lassen. Als ob das Höfesterben und das Bienensterben eine Folge politischer Unterlassungstatbestände wären und nicht die bei allen Regeln und bei allen Subventionen einkalkulierten Kollateralschäden der kapitalistischen Bewirtschaftung des bundesdeutschen Grund und Bodens. Worüber ich nur wenig Worte verloren habe. Und das wäre vielleicht was, das kann man ja mal überlegen, ob das vielleicht ein Thema ist, was man dann nächste Woche in der Veranstaltung mal unter die Lupe nimmt. Wenn man das will, wenn es da Bedarf danach gibt. Das ist der, wie gesagt, von mir nur am Rande erwähnte Umstand, dass kapitalistische Landwirtschaft genauso wie der Rest des Kapitalismus heutzutage gar nicht anders stattfindet als total globalisiert. Und das muss man den Protestierern oder zumindest einer Fraktion von denen, die da angetreten sind am Samstag, ja immerhin zugutehalten, wenn man so will. Aber, und das klingt schon wieder so gönnerhaft. Das haben sie eingepreist und das ist wenigstens ein Teil von denen bewusst, dass Landwirtschaft hier in der BRD ein Teil von und ein Beitrag zu einem agrikolen Weltmarkt, ein Teil von und ein Beitrag zu einem Weltagrarmarkt ist. der noch ganz andere Gemeinheiten bereithält, als die, die ich heute eben ja auch gar nicht groß ausgemalt habe, zum Ungenügen derer, die ganz viele Beispiele vermisst haben. Vielleicht wäre das ja was, dass man eben dann auch für nächste Woche sich nicht vornimmt, da ein Sittenbild dann des Weltmarkts zu zeichnen, sondern sich über die paar Grundbestimmungen von Landwirtschaft in der Marktwirtschaft hinaus mal fragt, was es eigentlich mit dem Weltagrarmarkt so auf sich hat und warum der so aussieht, wie er aussieht und warum da wer eigentlich mit welchen Kalkulationen und mit welchen Mitteln, mit welcher politischen und ökonomischen Macht versus Ohnmacht agiert. Welche ökonomischen Subjekte und welche politischen. Das mal als Vorschlag, weil ich merke, ich kriege euch heute einfach zu keiner Debatte animiert mehr. Vielleicht ist es das Winterwetter und es ist spät. Also, dann vielleicht ja bis nächste Woche.